Ja, Lisa, vielen, vielen Dank fürs Lesen des Textes auch schon. Und liebe Geschwister, es ist schön, bei euch zu sein. Guten Morgen erstmal auch von mir. Ich habe gedacht, ich sage noch mal ein paar Sachen kurz zu mir, weil es jetzt schon etwas her ist, dass ich hier bin. Und für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, ist es das erste Mal und für die anderen eine kurze Auffrischung. Deswegen ein paar kurze Sachen zu mir. Ich bin 35 Jahre alt, habe zwei Töchter zu Hause im Alter von 2 und 5 Jahren mittlerweile. Hans-Jürgen, als ich das erste Mal hier bei euch war, hatte ich, glaube ich, nur eine Tochter. Und so geht die Zeit weiter. Und ich komme aus einem kleinen Dorf, das Wilkenberg heißt. Und ich werde jetzt mal größer. Das liegt bei Fallbad bei Meinerzagen. Ich hoffe, Meinerzagen sagt euch allen einigermaßen was, wo ihr das hinstecken müsst. Und ich arbeite jetzt seit 2018 beim Bibellesebund. Und deshalb darf ich euch auch liebe Grüße mitbringen von den Kollegen vom Bibellesebund. Und ich bin sehr froh auch über die Verbindung, die wir zu euch haben. Und danke euch, dass ich heute hier sein kann. Und ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, die ich da vorne hingelegt habe beim Fenster. Da könnt ihr später einfach mal vorbeischauen. Das ist einmal unser Frühjahrsprospekt. Alles, was wir dort auch an Neuerscheinungen mittlerweile haben, an christlicher Literatur. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, ob da was für euch bei ist. Vielleicht wollt ihr auch Urlaub mit uns machen. Wir haben ganz viele Freizeiten, auch wieder in diesem Jahr, wo ihr auch gerne mal reinschauen könnt. Immer mit dem Wort Gottes dabei im Urlaub. Und dann haben wir vor Ort in Marienheide bei uns im Bibellesebundzentrum auch immer wieder Veranstaltungen. Die sind hier in diesem Prospekt drin und eine habe ich mal besonders mitgebracht. Das sind christliche Escape Rooms, die wir jetzt seit dem dritten Jahr anbieten, wo man wirklich als Familie, als kleine Gruppe, als Ehepaar, aber auch alleine hinkommen kann und rätseln kann. Wenn ihr Escape Rooms kennt, das ist auch bei uns so, wir bauen unsere Räume komplett um und da gibt es ein Escape-Rätsel mit der Bibel verbunden. Also da gibt es einen Input, da gibt es eine Botschaft, da könnt ihr auch gerne Leute mitnehmen, die noch nichts mit Glauben zu tun haben. Da gibt es auch immer einen evangelistischen Input. Und das habe ich euch mal mitgebracht und das findet ihr da vorne. Ich selber bin Referent für die Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen beim Bibellesebund. Ja. Dankeschön. Und Redakteur von Orientierung. Das ist mein Aufgabenbereich beim Bibellesebund. Bevor es losgeht, würde ich gerne noch einmal kurz mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das lebendige Wort Gottes in Person. Wir danken dir, dass du lebendig bist und heute zu uns reden möchtest. Danke auch für dein lebendiges Wort. Bitte schließ es uns auf, leg es in unsere Herzen und bitte segne uns. Amen. Stell dir mal vor, du fängst einen neuen Job an und in den Verhandlungen geht es dann um das Gehalt, um die ganzen Rahmenbedingungen und auch um den Urlaub. Und du bekommst, wie hier in Deutschland oft üblich, 30 Tage Urlaub per Vertrag zugesprochen. Und dann werden gerade viele neue Leute eingestellt und zum Februar kommt noch jemand. Und irgendwann sprecht ihr in der Pause und die Person sagt dir dann, also ich habe fürs ganze Jahr 30 Tage Urlaub bekommen auch. Und dann geht das so weiter im März, im April und irgendwann sprichst du mit dem, der im Juni eingestellt wurde und die Person sagt, ey, ich kann es gar nicht fassen, ist das bei euch üblich, dass man im Juni, wenn man dann angestellt wird, für das laufende Kalenderjahr auch noch 30 Tage Urlaub bekommt? Und irgendwann merkst du so, das brodet schon in dir. Das ist doch nicht fair. Und das geht so weiter. Und sogar im November wird noch jemand angestellt. Und weil du ja schon irgendwie was ahnst, fragst du dann, sag mal, in der Kaffeeküche, wie viele Tage Urlaub hast du denn eigentlich bekommen? Ey, ich verstehe es auch nicht. 30 Tage? Die Person ist dann erstmal einen Monat im Urlaub und hat am 1. November angefangen. Und vielleicht geht es euch auch so. Ich glaube, ich würde in dem Moment denken, das ist doch nicht fair. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So kann man doch nicht mit mir umgehen. Aber ist das wirklich unfair? Wenn am Anfang du gesagt hast, 30 Tage Urlaub sind für mich mehr als okay im Januar, das war die Abmachung. Und wie ist das in der Gemeinde? Spätestens hier in der Gemeinde im Reich Gottes, da läuft doch alles fair, oder? Da kann ich doch den Taschenrechner rausholen und alle werden exakt gleich behandelt. Da gibt es keine Sachen, wo ich denke, ich fühle mich unfair behandelt. Spätestens da passiert es doch nie, dass wir über Gnade stolpern. Oder vielleicht doch. Darum soll es in der Predigt heute gehen. Ich habe das Thema vom Taschenrechner zum Geschenk euch mitgebracht, wenn wir über Gnade stolpern. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle weniger oder mehr betrifft und wir immer mal wieder mit zu kämpfen haben, dass wir uns vergleichen und dass wir uns unfair behandelt fühlen, und zwar auch in der Gemeinde und im Reich Gottes. Und ich bin begeistert von Gottes Wort. Ich habe in der Vorbereitung ein paar Sachen entdeckt in Gottes Wort, die mich total einfach begeistert haben, wie genial Gottes Wort ist. Und deswegen heute die Predigt. Ich hoffe, euch ein wenig davon auch weitergeben zu können, von diesen Entdeckungen in Gottes Wort und von der Genialität, die Gottes Wort einfach hat. Und die Predigttexte oder der Predigttext, es sind eigentlich drei, sind zwei, die Lisa gerade schon gelesen hat, nämlich Matthäus 19, Vers 16 bis 26 und im gleichen Kapitel die Verse 27 bis 30. Also die Geschichte vom reichen Jüngling und vom fragenden Petrus. Und später werde ich auch noch mit euch lesen, Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Denn das ist ein unmittelbarer Zusammenhang. Alle diese drei Geschichten, diese Abschnitte hängen miteinander zusammen. Da gibt es Hinweise, die ich euch nachher noch mitgeben werde. Das sind formale Sachen, so Wörter, die uns zeigen, das gehört zusammen, aber auch inhaltlich. Und deswegen werden wir uns da jetzt mal gemeinsam durchbewegen. Und wir fangen an mit dem ersten Abschnitt, mit dem reichen Jüngling, Matthäus 19 ab Vers 16. Ich motiviere euch ganz herzlich, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ich werde immer mal wieder auf die Verse zurückkommen und euch sagen, schaut mal in dem Vers. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt oder am Handy, eine ganz herzliche Einladung auch zum Mitlesen, zum Mithineinschauen in Gottes Wort. Die Geschichte vom reichen Jüngling. Da kommt ein reicher Mann zu Jesus und fragt ihn, man kann sich das vielleicht vorstellen, so mit dem erhobenen Taschenrechner: Jesus, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Und zwar, schaut mal genau, was muss ich Gutes tun, damit ich am Ende auf gleich drücken kann und da ewiges Leben steht? Und wisst ihr, genau das, was der Mann hier tut, ist eine komplett falsche Voraussetzung, an die Sache ranzugehen. Und das zeigt sich schon an seiner Frage. Er fragt, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu haben? Und ihr wisst, wie ich, dass das so nicht funktioniert bei Jesus im Reich Gottes. Durch Gutes tun gibt es einfach kein ewiges Leben. Das läuft nicht bei Jesus. Und Jesus fällt das auch auf und er macht den Mann direkt darauf aufmerksam, dadurch, wie er hier reagiert. Ist nämlich ganz spannend, dass er dann sagt, pass mal auf, gut ist nur einer, Gott, was fragst du mich nach dem Guten? Und ich glaube, Jesus will ihm dadurch schon zu verstehen geben, jemand, der gut ist und durch Leistung vollkommen ist, da gibt es nur einen einzigen und das ist Gott. Und kein Mensch kann sich anmaßen, mit dem Taschenrechner zu kommen und mit Leistung, mit dem, was er schafft, sich das ewige Leben zu erarbeiten. Jesus weist, glaube ich, hier schon darauf hin und sagt, pass auf, denk dran, gut ist nur einer, kein Mensch ist gut. Und er erkennt auch Jesus nicht an als Sohn Gottes, als Gott, sondern er spricht ihn mit Lehrer an. Also er hat auch die falsche Erkenntnis von seinem Gegenüber, von Jesus Christus in dem Moment. Und er stellt eben die falsche Frage. Aber Jesus lässt sich dann darauf ein und macht mit. Und er sagt dann, pass auf, du musst das und das und das und das Gebot einhalten. Und wenn ihr mal hinguckt, dann merkt ihr, das sind die Gebote der zweiten Tafel der 10 Gebote, so größtenteils, die er hier aufzählt und sagt, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis geben. Da fehlen so ein, zwei, aber im Groben ist das die zweite Tafel der 10 Gebote, die Jesus hier aufzählt. Die zwischenmenschliche Seite, der Umgang mit anderen Menschen. Und ich finde es ganz schön verwunderlich, aber ich lasse es auch einfach mal so stehen, dass der junge Mann dann sagt, ja, passt, habe ich alles gehalten. Ich denke mir dann so, okay, ich glaube, ich könnte das nicht sagen, nicht von mir behaupten, aber der junge Mann sagt das so. Aber wir werden gleich noch sehen, dass das nicht stimmt, denn Jesus überzeugt ihn gleich auch eines Besseren und zeigt ihm, dass das Selbstbetrug ist und dass er das eben nicht geschafft hat. Und bei den Geboten, das ist gleich noch wichtig, ist es ja so bei den 10 Geboten, dass es eben diese zwei Tafeln gibt. Und auf der ersten Tafel geht es grob zusammengefasst ja um die Seite, wie wir mit Gott umgehen. Also Gott, Mensch, Gebote, das erste Gebot allen voran, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann auf der zweiten Tafel eben so um die zwischenmenschliche Seite, vereinfacht gesagt. Und das ist gleich noch entscheidend. Und der Jüngling in Vers 20 sagt eben, habe ich alles gehalten. Und in Vers 19, das ist jetzt ganz spannend, da zitiert Jesus 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist auch ein Teil des Doppelgebots der Liebe, was Jesus später formuliert. Im Matthäus-Evangelium, ein paar Kapitel weiter, in 22, das Doppelgebot der Liebe, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, und dazu sagt der junge Mann, habe ich eingehalten. Das passt. So, und in Vers 21a sagt Jesus dann, willst du vollkommen sein, dann musst du noch das und das auch tun. Und hier dieses Vollkommensein ist auch nochmal ein Hinweis, ein Zeichen von Jesus, so ein Wink mit dem Zaunfall, dass man das gar nicht schaffen kann als Mensch. Keiner kann vollkommen sein. Ein zweiter Hinweis neben diesem Hinweis auf den einen Guten, auf Gott, sagt Jesus, willst du vollkommen sein? Und auch das war nochmal ein Hinweis, wo der junge Mann irgendwann hätte merken sollen, boah, das ist ein Maßstab, da komme ich mit dem Taschenrechner am Ende gar nicht hin, vor Gott gerecht zu sein. Und Jesus sagt dann, dass dieses Prinzip, gute Taten immer weiter aufzurechnen, eben nie am Ende zum ewigen Leben führen. Der Taschenrechner der Werksgerechtigkeit, mit dem kommt man im Reich Gottes eben nicht weit und vor allem nicht ans Ziel, ans ewige Leben. Und Jesus entlarvt jetzt im weiteren Verlauf den Schwindel des Mannes. Schaut mal in Vers 21b, da nennt er drei Forderungen. Er sagt, pass auf, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Drei verschiedene Forderungen, die Jesus sagt, okay, wenn du das mit der zweiten Tafel schon geschafft hast, dann ist jetzt das noch dran. Und Jesus zeigt eben damit, dass der reiche junge Mann genau nicht die zweite Tafel der 10 Gebote einhält. Denn er gibt ja seinem Nächsten eben nicht das, was er für sich selber beansprucht. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Hat der Mann gesagt, habe ich gehalten. Und Jesus sagt jetzt, ja, dann gib doch mal was von deinem Besitz den Armen ab. Und dann rechnet er, sagt, nee, kann ich nicht. Das ist zu viel verlangt. Also da ist für mich eine Grenze. Und damit zeigt Jesus ja indirekt, pass mal auf, du hast gerade gesagt, du liebst deinen Nächsten wie dich selbst, bist aber nicht bereit, was von deinem Besitz dem Armen, der nicht so viel hat, abzugeben. Genau das zeigt, nein, er hat die zweite Tafel eben nicht erfüllt. Und was noch viel wichtiger ist, ist, dass Jesus gleichzeitig zeigt, dass ein noch viel gravierenderes Problem vorliegt. Nämlich, dass der reiche Mann vor allem auch die erste Tafel der 10 Gebote nicht einhält. Denn das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und was Jesus hier zeigt, ist, dass der reiche Mann einen Gott neben Gott hat, der ihm sogar wichtiger ist als Gott, nämlich sein Reichtum und sein Besitz. Und das ist, wenn man so will, ein Verstoß gegen das erste Gebot. Hier ist Gott vor ihm, der sagt, tu dies und das. Und der Mann sagt, nein, mein Geld ist mir wichtiger. Und das bedeutet, am Ende dient der Mann nicht dem lebendigen Gott, sondern dem Gott seines Geldes und seines Besitzes. Und somit hat Jesus gezeigt, und das finde ich total genial, wie Jesus das macht, dass er beide Tafeln der 10 Gebote nicht einhält und übertritt. Und dadurch nochmal deutlich macht, was er am Anfang schon gesagt hat, gut ist nur einer, und wenn du vollkommen werden willst, dann geschieht das ganz sicher nicht durch deine eigene menschliche Leistung. Und wie es um die Gottesbeziehung bestellt ist, auch bei uns heute, da fällt mir zum Beispiel Johannes 3, Vers 36 an. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Also das, was der Mann wollte, das geht nicht mit dem Taschenrechner, das ewige Leben, die Beziehung zu Gott, sondern das geht durch die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und wir wissen, durch Jesus Christus haben wir diese rettende Beziehung zu Gott. Und das Ende der Geschichte in Vers 22 ist dann, dass der Mann traurig weggeht, ohne leider Jesus nachzufolgen. Kein ewiges Leben und kein Schatz im Himmel. Und auch dieses Schatz im Himmel ist wieder so eine Anspielung, dass Jesus das sagt, darauf, dass der Schatz dieses Mannes auf der Erde ist. Ja, dieser Vergleich. Es wäre besser für dich, wenn du einen Schatz im Himmel hättest, aber stattdessen ist es dir wichtiger, dass du den Schatz auf der Erde behältst. So viel zum ersten Abschnitt der Predigt zur Geschichte vom reichen Jüngling. Und dann kommt ein Übergang in Vers 25 und Vers 26. Die Jünger fragen dann, boah, Jesus, wenn das so ist, wer kann dann überhaupt selig werden? Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus antwortet ja, also vor allem für einen Reichen. Dann kommt das mit dem Nadelöhr. Das ist ganz schön schwierig für einen Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Aber, Klammer auf, dieses schwierig und unmöglich bezieht sich vor allem darauf, wenn ein Mensch versucht, wie dieser reiche Mann, aus eigener Leistung ins Reich Gottes zu kommen. Das kann nicht gelingen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und da spricht Jesus ein anderes Prinzip an, das Prinzip Geschenk. Wenn Gott etwas tut und bewegt und es nicht auf unsere Leistung, nicht auf unsere Performance ankommt, dann sind unmögliche Dinge möglich. Und das ist jetzt das, was im Folgenden auch noch weiter ausgeführt wird. Mit dem Prinzip Taschenrechner ist es unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen, aber mit Gottes Prinzipien ist es möglich. Und dann schaut mal in Vers 27. Da kommt Petrus. Petrus ist ja immer wieder bekannt dafür, dass er oft als erstes den Mund aufmacht und forsch auch fragt. Manchmal auch ohne erst lange nachzudenken. Und hier ist es eben auch Petrus, der direkt sagt und das alles mitbekommen hat. Ich stell mir das so vor, die Jünger waren ja mit Jesus unterwegs, haben mitbekommen, wie dieser reiche Jüngling zu Jesus gekommen ist, mit frohen Erwartungen und dann am Ende traurig abgezogen ist. Und dann sagt Petrus, er holt auch den Taschenrechner raus und kommt zu Jesus. Jesus, also der hat es jetzt ja nicht geschafft, ne? Dem ist das ja zu viel, alles aufzugeben. Aber wir haben das gemacht, Jesus, ne? Du hast uns doch auch mal so berufen und hast gesagt, komm, komm mit mir. Und wir haben ja gesagt, Jesus. So, kommt Petrus mit dem Taschenrechner genauso wie der Jüngling zu Jesus und sagt Jesus, aber wir haben das alles gemacht. So, wie sieht es denn jetzt aus mit der Rechnung? Wir aber. Und ich glaube, Jesus hat in dem Moment schon mal durchgeatmet und gesagt, ich glaube, auch ihr habt das Prinzip noch nicht verstanden. Aber ja, Petrus, das stimmt, ihr habt alles für mich verlassen, ihr habt alles aufgegeben, genau richtig, und ihr werdet dafür auch reich belohnt werden. 100-fach steht hier im Text. 100-fach werdet ihr belohnt werden. Das steht außer Frage, ihr werdet von Gott reich beschenkt für das, was ihr für ihn aufgegeben habt und was ihr für ihn tut. Und übrigens, hundertfach bedeutet nicht unbedingt, dass das wörtlich hundertfach zu nehmen ist, sondern ist eine Sprachfigur, die einfach sehr viel bedeutet, denke ich. Das ist nicht etwas, wo wir auch wieder mit dem Taschenrechner sagen können, okay, genau das mal 100, sondern was Jesus hier sagen will, ihr werdet richtig, richtig viel Lohn von Gott bekommen am Ende. So, so weit, so gut. Aber dann in Vers 30 sagt Jesus ein ganz großes Aber. Aber, Petrus, du hast recht, ihr kriegt Lohn. Und ihr kriegt sogar reichlich Lohn, aber ich muss dir, glaube ich, nochmal das Prinzip erklären. Pass auf, ich habe da eine Geschichte, die ich dir mal erzähle und auch den anderen Jüngern und auch uns heute. Packt mal den Taschenrechner zur Seite, denn so funktioniert das bei mir nicht, bei Gott nicht und im Reich Gottes nicht. Im Reich Gottes regiert das Prinzip Geschenk. Und um dieses Prinzip deutlich zu machen, erzählt Jesus jetzt die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Das seht ihr schon daran, dass in Vers 20 das erste Wort ein Denn ist. Und das ist auch im griechischen Text so. Da wird eine direkte Verbindung angezeigt zu dem, was vorher war. Ja, also Jesus sagt dir, ja, Petrus, ihr bekommt Lohn und so weiter, aber... Und dann kommt diese Geschichte mit den Arbeitern im Weinberg. Und bezieht sich bewusst zurück, um etwas deutlich zu machen und um auf die Frage von Petrus eine Antwort zu geben. Und dieses Prinzip ist eingerahmt, dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, durch 19 Vers 30 und 20 Vers 16. Schaut mal da rein, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Nachdem Jesus gesagt hat, ihr werdet hundertfachen Lohn empfangen und das ewige Leben erben, steht dann in Vers 30, sagt Jesus zu Petrus, aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und jetzt blättert schon mal voraus, wir lesen das auch gleich, aber in Kapitel 20, Vers 16, schaut mal, steht nämlich dieser Vers genau nochmal. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und das zeigt schon formal, dass das miteinander verknüpft ist, diese Geschichten, die Jesus hier erzählt. Also die Begebenheit mit Petrus und das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gehören zusammen. Und übrigens auch vorher schon gibt es so ein Verbindungsworte. Und zwar, schaut mal in 19 Vers 16, da steht, damit... Also, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und hier ist dieses Verbindungswort, das ewige Leben. Das ist im ersten Vers von 19 Vers 16. Und dann schaut mal in 19 Vers 30, 19 Vers 29 am Ende von der Geschichte vom reichen Jüngling und vom Lohn der Nachfolge. Da steht auch am Ende von Vers 29, ihr werdet es hundertfach empfangen und das ewige Leben. Und das sind Klammerworte, die bewusst so da auch stehen, formal, um das einzurahmen, um zu zeigen, dass letzten Endes alles zusammengehört, diese drei Abschnitte. Das ist eine Einheit, wo wir auch viel lernen können, wenn wir das mal so zusammen uns anschauen und nicht einzeln. Also das ist gerahmt, man nennt das sprachwissenschaftlich eine Inclusio. Und das bedeutet, dass das einen Rahmen gibt, das können einzelne Wörter sein oder das können ganze Sätze sein, wie bei dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und dieser Rahmen bildet die Hauptaussage, die dazwischen in der Geschichte erklärt wird. Also zum Beispiel hier bei der Geschichte vom reichen Jüngling und vom fragenden Petrus geht es am Ende darum, wie kann man denn das ewige Leben kriegen? Ja, das ist die Klammer vorne und hinten und in der Mitte geht es darum, wie das geht oder in unserem Fall, wie das eben nicht geht. nämlich mit dem Prinzip Taschenrechner, mit Leistung das ewige Leben zu errechnen. Und bei uns wird es jetzt darum gehen, zu entdecken, was das denn bedeutet, dass Jesus sagt, aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Was meint Jesus damit? Und er erklärt das durch das Gleichnis dazwischen. Ja, also nochmal die Frage von Petrus nach dem Lohn. Und Jesus sagt, ja, ihr bekommt Lohn, aber pass auf, da gibt es noch ein Prinzip, was ich dir gerne dazu erklären möchte. Und jetzt lesen wir mal zusammen dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich lese Matthäus 20 von Vers 1. Oder ich fange mal bei Vers 30 an, um diesen Vers, diesen Klammervers mitzunehmen. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Aber und auch um die elfte Stunde ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie aber sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde angeworben waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen. Und sie empfingen auch jeder einen Silbergroschen. Und als sie den empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir den ganzen Tag in der Hitze gearbeitet haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum so scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ich habe aus der Luther-Übersetzung gelesen. Es kann sein, wenn ihr eine andere Übersetzung habt, dass es bei euch mal etwas anders auch geklungen hat. Dieses Gleichnis beschreibt eine normale Situation damals in Israel. Es war ja eine Gesellschaft, in der es noch keine Industrie gab, sondern eine bäuerliche Kultur mit ganz viel Landwirtschaft. Und so ist das auch eine Geschichte, die vermutlich jeder kannte und sich jeder etwas mit drunter vorstellen konnte. Und das, was hier beschrieben wird, war damals üblich. Vor allem in der Weinernte, da fiel natürlich mehr Arbeit an als im Winter, so in der Erntesaison. Das kennen wir auch noch heute. Da brauchen wir auch hier in Deutschland in der Ernte, Weinernte, Landwirtschaft auch noch immer mehr Arbeiter als jetzt im Winter. Und das war natürlich da zur Zeit der Weinernte damals auch schon so. Und man bediente sich da dieses Prinzips, dass der Landherr, der Weinbergbesitzer in die Stadt fuhr oder ins Dorf und da trafen sich die Tagelöhner, die keinen anderen festen Job hatten, um angestellt zu werden. Da kam nicht nur dieser Weinbergbesitzer hier in der Geschichte, sondern da kamen noch ganz viele andere, die dann die Arbeiter zusammengesucht haben für den Tag. Deswegen heißt es Tagelöhner. Man wurde jeden Tag wieder neu angestellt und musste aus Sicht des Tagelöhners, heute würden wir des Arbeitnehmers sagen, auch jeden Tag wieder neu bangen, ob man am nächsten Tag wieder einen Job bekam. Und da das damals ein Leben Tag für Tag war und oft keine großen Reserven da waren, war das auch für die ganze Familie eine zermürbende Frage von diesen Leuten, ob sie wieder Arbeit finden am nächsten Tag. Wenn Frau und Kinder zu Hause waren, war es für den Mann, der dann dorthin fuhr und wartete, ganz, ganz entscheidend, ob jemand sagte, komm mit in meinen Weinberg oder nicht. Das bedeutete, ob am Abend Brot für Frau und Kinder und für die Familie auf dem Tisch ist unter Umständen oder eben nicht. Und dieser Lohn, dieser Silbergroschen oder ein Denar, das war ein Tageslohn damals. Also das war das, was man brauchte, um als Familie zu überleben. Das war jetzt nichts, wo man Reichtümer mit anhäufen konnte, sondern so der Lohn, den man zum Überleben eigentlich brauchte. Und das stand eben auch dabei viel auf dem Spiel. Und deshalb ging es auch vielen Sklaven damals sogar besser als diesen Tagelöhnern. Denn Sklaven waren oft in einem festen Verhältnis und die wussten, was sie am nächsten Tag machen. Sie hatten oft einen Herrn, der sie versorgte und so weiter. Und oft hatten Sklaven weniger Sorgen als diese Tagelöhner, die zwar frei waren, aber jeden Tag bangen mussten, ob sie überleben oder nicht. Und so traf man sich eben morgens um 6 Uhr, die erste Stunde, das war so der Tagesanbruch, 6 Uhr morgens, standen sie alle parat und warteten, dass sie angestellt wurden. Und so auch hier. Und der Weinbergbesitzer kommt und stellt um 6 Uhr morgens die Leute an und macht mit ihnen einen Tagelohn aus. Deswegen auch der Name. Das war üblich, man nahm die Leute morgens mit und sagte, für den ganzen Tag bekommst du einen Tagelohn. Das ist der Denar, das ist der Silbergroschen, das ist die Abmachung. Das war üblich. Und hier in der Geschichte wird aber etwas Alltägliches total komisch auf den Kopf gedreht. Und es sind so ein paar Sachen, die total merkwürdig laufen. Hier, so wie Jesus diese Geschichte beschreibt. Also er nimmt etwas Alltägliches, aber erklärt, dass das Reich Gottes doch ganz anders funktioniert, als man oft meint. Und viele Sachen in dieser Geschichte sind so upside down, die sind auf den Kopf gedreht und sind ganz anders, als sie eigentlich üblich waren. Und in Matthäus 13 gibt es ein ganzes Kapitel mit Himmelreichsgleichnissen. Und hier ist es eben auch so, dass es ein Himmelsreichgleichnis ist, was auch in Kapitel 13 in Matthäus noch genauso gut stehen könnte. Denn es fängt auch so an, denn das Himmelreich gleicht. Und das bedeutet immer, dass Jesus etwas erklärt von den Prinzipien, wie Gottes Welt funktioniert, wie das Reich Gottes funktioniert. Und er erklärt in jedem dieser Gleichnisse einen Punkt, wo er sagt, pass mal auf, Gottes Reich läuft doch anders, als es in dieser Welt läuft. Und genauso ist es auch hier. Auch hier will Jesus eine Sache vom Reich Gottes deutlich machen. Eine Eigenschaft, ein Prinzip, das in Gottes Reich anders ist, als es in der Welt ist. Und deswegen ist es häufig auch so, wenn ihr die Gleichnisse in den Evangelien anschaut, dass es hilfreich ist, sich zu fragen, warum wird denn dieses Gleichnis eigentlich erzählt? Wenn ich da so rangehe, dann denkt man oft drüber nach, boah, was bedeutet denn jede Kleinigkeit auch in diesen Gleichnissen? Wofür steht das? Und manchmal vergesse ich dabei zu fragen, Jesus, was war denn überhaupt der Anlass, warum du das jetzt erzählst? Und oft kommt man dann bei einem Punkt raus, um den es eigentlich vor allem nur geht. Ja, Jesus erzählt oft diese Gleichnisse, um einen Hauptpunkt deutlich zu machen. Und so ist das auch hier. Er will nämlich auf die Frage von Petrus antworten. Und Petrus etwas deutlich machen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Man kann das einteilen in zwei Teile. Zunächst Vers 1 bis 7. Da gibt es zwei Gruppen und zwei Lohnprinzipien, die uns begegnen. Es geht in diesem Gleichnis nämlich eigentlich nur um zwei Gruppen. Hier kommen zwar im 3-Stunden-Takt immer wieder Leute dazu, die auch in den Weinberg kommen. Also angefangen von den Ersten um 6 Uhr morgens. Dann kommt der Weinbergbesitzer um 9 Uhr nochmal wieder. Ich nutze jetzt mal unsere Tageszeiten. Um 9 Uhr morgens nochmal wieder. Um 12 Uhr mittags nochmal wieder. Und um 15 Uhr nochmal wieder. Und um 17 Uhr. Und zwar eine Stunde vor Feierabend. 18 Uhr war offiziell Tagesende, dann war die Tagesschicht vorbei. Und eigentlich geht es vor allem um diese zwei Gruppen, die Ersten und die Letzten. Das wird auch in Vers 9 nochmal deutlich, wo nur von diesen Ersten und den Letzten überhaupt die Rede ist. Also das ist so der Hauptfokus, dieser Vergleich der Ersten und der Letzten. Und es wird auch dadurch deutlich, dass mit dieser 11. Stunde der 3-Stunden-Takt durchbrochen wird. Auch das ist wieder so ein formaler Hinweis im Text, der anzeigt, hier muss man aufmerksam lesen, das ist was Besonderes. Auf einmal wird dieser 3-Stunden-Takt unterbrochen und das bedeutet schon, dass man als Leser auch darüber stolpern soll und sagen soll, Moment, zur 11. Stunde stellt der Weinbergbesitzer noch jemanden an? Was soll das? Also das ist auch ein Hinweis, der zeigt, boah, diese letzte Gruppe, die soll nochmal besonders herausgestellt werden. Und dieser Vergleich vor allem dieser zwei Gruppen, der ersten und der letzten, die einander gegenübergestellt werden. Und mit den ersten ist er per Taschenrechner, kann man sagen, über den Lohn einig geworden, also Lohn nach Vertrag. Ganz normal, wie es üblich war. Der Weinbergbesitzer ist, wie ich jetzt mit dem Taschenrechner von Friedel komme und sage, pass auf, ganzer Tag, das macht einen Denar, du sagst dein Okay und ich stelle dich dafür an. Also das war Lohn nach Vertrag, das war so üblich. Aber schaut mal bei den anderen, da verspricht der Weinbergbesitzer den Lohn überhaupt nicht mehr. Das hat mich total verwundert beim Lesen. Der hat nicht gesagt, für was er die anstellt. Also alle, die später als um 6 Uhr morgens kommen, den sagt er nicht für einen Denar, sondern er sagt, geht in den Weinberg. Und da gibt es keine Vereinbarung, was die bekommen. Und vermutlich werden die ganz schön gespannt gewesen sein oder mit Sicherheit auch damit gerechnet haben, dass sie eben keinen Denar bekommen, sondern weniger, weil es üblich war, für einen Denar den ganzen Tag zu arbeiten. Und diese zweite Gruppe, denen sagt der Weinbergbesitzer, ich will euch geben, was recht ist. Also ihr merkt, die mussten auf den Charakter des Weinbergbesitzers vertrauen. Die mussten darauf vertrauen, dass der Weinbergbesitzer es gut meint, dass er fair ist. In seinen Charakter vertrauen. Das war das, was ihnen nur übrig blieb. Und sie waren sicherlich gespannt, was dann am Ende passieren würde. Und in Vers 6 und 7 geht es auch nochmal um die, die zur 11. Stunde angestellt wurden. Und ich möchte nochmal kurz auch darauf zurückkommen. Denn bei diesen Leuten, die eine Stunde vor Feierabend angestellt wurden, kommt ganz besonders die Gnade und die Güte des Weinbergbesitzers. Und wir wissen, dass damit Gott gemeint ist am Ende, nämlich Gottes Güte heraus. Sein Charakter, der geprägt ist von Gnade und von Güte. Und die Arbeiter, die um die 11. Stunde angestellt wurden, die hatten menschlich gesehen überhaupt keine Hoffnung. Ihr erinnert euch, ich habe euch das vorhin ja erzählt, wie das war mit der Familie. Stell dir vor, du warst damals so ein Tagelöhner und deine Familie wartet, ob du am Abend Brot mitbringst oder nicht. Und du hast schon gedacht, boah ja, jetzt stellt er mich zwar an zur 11. Stunde, aber was kann da denn noch bei rauskommen? Ein ganzes Brot bestimmt nicht, vielleicht ein paar Krümel, aber satt werden wir davon sicher nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das so war. Menschlich gesehen hatten die eigentlich gar nicht viel Hoffnung. Menschlich gesehen war das unmöglich, eigentlich ein unsinniges Unterfangen. Und vielleicht war es sogar pure Verzweiflung, warum diese Arbeiter zur 11. Stunde überhaupt immer noch da saßen. Was willst du denn noch da eine Stunde vor Feierabend? Also ich würde mir wahrscheinlich denken, selbst wenn jetzt noch jemand vorbeikommt, also viel Sinnvolles bei rum kommt da eh nicht mehr. Schon gar kein ausreichender Lohn für den ganzen Tag, wovon wir leben können. Und vielleicht war es sogar pure Verzweiflung, weil sie nicht wussten, wohin denn sonst. Und zurück zur Familie zu gehen und zu sagen, wieder nichts. Vielleicht blieb man dann lieber dort sitzen, um nicht zurückzugehen, weil man nicht mehr aus- und einwusste. Und schaut mal zurück. Wie gesagt, es hängt da so viel miteinander zusammen in diesem Abschnitt. In 1926 haben wir gelesen, was bei den Menschen, also für die Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist auch wieder so eine Querverbindung. Menschlich gesehen war diese Situation aussichtslos, unmöglich. Aber Gott nutzt sie, auch diese 11. Stunde, um seine Sache zu machen, seine Geschichte zu schreiben und Dinge zu tun, die für uns Menschen eigentlich unmöglich sind und unvorstellbar. So, und dann ist der Tag zu Ende und es kommt zur Lohnauszahlung, Vers 8 bis 15. Die zwei Lohngruppen, die ersten und die letzten, kommen jetzt zur Lohnauszahlung. Das war dann auch üblich, man hat ja nicht am Monatsende so die Lohnabrechnung bekommen, sondern jeden Tag bar auf die Hand. Und so war das auch hier. Und in Vers 8 passiert jetzt etwas Ungewöhnliches. Es gibt ja diese zwei Gruppen, die lohngemäß Taschenrechner und die lohngemäß Geschenk, sag ich mal. Also die, die auf den Charakter des Besitzers vertrauen mussten und gar nicht genau wussten, was jetzt kommt. Und üblicherweise fing man mit den Ersten an. Die haben auch als Erstes ihren Lohn bekommen. Ja? Und hier ist es aber genau andersrum. In Vers 8 steht was Ungewöhnliches. Denn zuerst werden die Letzten bezahlt und zuletzt die Ersten. Normalerweise eben andersrum. Auch das zeigt nochmal diesen Upside-Down-Charakter, dass im Reich Gottes oft alles andersrum auf den Kopf gestellt funktioniert. Gottes Prinzipien oft so anders sind als unsere menschlichen. Das soll das auch nochmal hier ausdrücken. Und es gibt eine große Überraschung in Vers 9. Einen Silbergroschen für die Letzten. Versuch dich mal da rein zu versetzen. Wie gesagt, diese ganzen Sachen im Kopf, kein Lohn für die Familie, kein nichts zu essen heute Abend, das wird jetzt hier ein paar Cent, ein paar Krümel vielleicht geben an Lohn für die eine Stunde und auf einmal bekommst du den vollen Tageslohn. Wow. Ich glaube, das war eine ganz schöne Überraschung für diese Leute und vor allem, wenn so viel dabei auch auf dem Spiel stand. Und jetzt denk mal, was würdest du denn denken, wenn du zu den Ersten gehörst in dem Moment? Ich würde wahrscheinlich denken, boah, wenn die für eine Stunde einen Denar kriegen, da kann ich ordentlich was aufs Sparkonto tun. Hochgerechnet mal 12 bedeutet 12 Tagelöhne. Ja, würde ich sagen, 10 Tage kann ich jetzt auf jeden Fall mal frei machen. Dann habe ich immer noch eine Reserve für einen Tag und dann geht es wieder weiter. Also unvorstellbar wahrscheinlich, was da schon so im Kopf losging. Ja, das ist ja nur fair. Klar, wenn der Letzte einen Denar kriegt, dann sind es bei uns ja 12. Aber nichts da, es kommt anders. Denn auch die, die den ganzen Tag in der Hitze gearbeitet haben, bekommen einen Denar. Und jetzt denkt nochmal zurück an das, was ich mit dem Urlaub am Anfang euch mal versucht habe zu erklären, dieser Vergleich. Ja, wenn wir im November anfangen und 30 Tage Urlaub kriegen oder eben im Januar und 30 Tage, das finden wir menschlich gesehen total unfair. Ich auch. Verstehe ich. Aber objektiv gesehen ist es doch eigentlich gar nicht so unfair. Denn es wurde ja vertraglich am Anfang vereinbart, wenn man im Januar anfängt, 30 Tage Urlaub ist ganz normal. Genauso hier, den ganzen Tag arbeiten, einen Denar. Und die Person hat auch gesagt, ja, damit bin ich einverstanden. Wir empfinden es aber total unfair, weil wir uns vergleichen mit den anderen. Und erst im Vergleich empfinden wir das als unfair, was eigentlich mit uns vereinbart war. Und das ist etwas, was oft so eine Diskrepanz hat. Und wenn wir uns miteinander vergleichen, dann fühlen wir uns ganz, ganz oft und schnell auch unfair behandelt. Vielleicht nicht immer so krass, wie das jetzt hier ist. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt mit den 30 Tagen im November, das ist klar. Aber vom Prinzip geht es uns doch meistens oder manchmal auch ähnlich. Wenn wir uns vergleichen, mir zumindest, dann fühle ich mich oft schnell benachteiligt und denke, boah, dem geht es doch so viel besser wie mir und ich finde das unfair. Und was wir manchmal als Unrecht empfinden, ist objektiv manchmal eigentlich gar nicht unfair, sondern erst dann, wenn wir uns vergleichen. Und dann stolpern wir über Gnade, die Gott anderen vielleicht zuteil wird. Und wir regen uns darüber auf. Ja, wir stolpern vielleicht regelrecht darüber und sagen, Gott, das ist unfair, das kannst du so nicht machen. Ich fühle mich benachteiligt. Und dann ist die Folge, vielleicht wie hier in Vers 15, da steht bei Luther, siehst du darum so scheelrein, das ist ein sehr, sehr komisches Wort, finde ich. Und das bedeutet eigentlich, was da wörtlich steht, ist, dass ihre Augen böse wurden, steht da im griechischen Text. Ihre Augen wurden böse. Ich finde, das ist nachvollziehbar, ne? Wenn man da so vor nebeneinander steht und man rechnet damit, das Zwölffache zu bekommen, damit es im Vergleich fair ist. Und dann ist es aber nicht so, man wird enttäuscht und ihre Augen wurden böse und guckten auf die anderen. Und das kann ich auch so, wenn ich in mein Leben schaue, irgendwie nachvollziehen. Menschlich gesehen verständlich. Und dann folgt am Ende des Gleichnisses dieser letzte Satz in Vers 16, dieser Klammersatz, wo ich gesagt habe, der vorne und hinter dieser Geschichte steht. Und schaut mal, hier steht noch ein Wort vor. Wenn ihr mal schaut, in 20 Vers 16, dann wird das eingeleitet mit einem Wort mehr. nämlich so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und das bedeutet, dass Jesus hier sagt, Petrus, so wie ich es jetzt in dieser Geschichte erzählt habe, so meine ich, dass die Ersten oder dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein werden im Reich Gottes. Also er erzählt die Geschichte, um zu erklären, was er mit diesem Satz, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, meint. In dieser Art und Weise, Petrus, meine ich das. Was bedeutet nun dieser geheimnisvolle Satz? Vielleicht sagst du jetzt, ja super, also wieder Taschenrechner raus. Jesus, wenn du jetzt sagst, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten, dann was muss ich denn hier eingeben, um immer der Letzte zu sein? Dann bin ich ja doch wieder der Erste. Steht ihr? Nein, genau das meint Jesus natürlich nicht. Er will nicht eine neue Berechnungsgrundlage vorgeben, die jetzt im Reich Gottes gilt und sagt, nee, Petrus, du musst anders rechnen. Pass auf, im Reich Gottes rechnest du so und nicht so. Was Jesus hier sagen will, ist, dass überhaupt kein Rechenweg im Reich Gottes funktioniert. Der Taschenrechner soll weg. Gemeint ist, dass keine neue Berechnungsformel am Ende im Reich Gottes gilt und ans Ziel führt. Aller, wenn ich immer der Letzte bin, dann bin ich ja doch immer der Erste. Keine Berechnungsformel führt am Ende im Reich Gottes ans Ziel. Und da ist so dieses bekannte Sprichwort wirklich wahr. Erstens kommt es anders und zweitens, als wir denken. Gott ist ein Gott, bei dem es auch viele Überraschungen gibt. Und Gott verteilt am Ende seinen Lohn, wie er will. Er ist darin souverän. Er verteilt Lohn nach seinen Prinzipien. Und er gibt uns da keinen Einblick in irgendeinen Rechenweg, auf den wir ihn festmachen könnten. Gott ist unverfügbar und am Ende eben unberechenbar. Nicht in diesem negativen Wortsinn, sondern mit Blick auf diesen Taschenrechner. Ja? Also Gott ist unberechenbar. Wir können ihm nichts vorrechnen, was wir für unseren Dienst im Reich Gottes am Ende für einen Lohn verdienen. Und ich glaube, wir werden alle eines Tages gewaltig staunen, wofür Jesus uns belohnen wird, wo wir gar nicht damit gerechnet hätten, und wofür wir vielleicht auch keinen Lohn bekommen, wo wir total damit gerechnet hätten. Und da geht es nicht um die Frage des ewigen Lebens. Das wisst ihr, ewiges Leben kommt durch Glauben an Jesus. Aber doch bekommen wir einen Lohn, wenn wir uns hier für ihn einsetzen im Reich Gottes. Und dieser Lohn wird reich sein, sogar überreich. Das denkt nochmal an dieses Hundertfach. Ja, Gott wird uns reich beschenken, wenn wir hier uns für ihn einsetzen. Aber wir müssen lernen, den Taschenrechner wegzupacken. Denn der ist im Reich Gottes einfach fehl am Platz. Sondern wir können vertrauen auf den Charakter Gottes, auf den Lohngeber, wie die, die zur letzten Stunde eingestellt wurden. Und ich möchte das einfach als Ermutigung für uns heute mitgeben, dass wir so sind wie diese letzte Gruppe, die angestellt wird. Wir haben keine Ahnung vom Rechenweg. Kein Lohn nach Vertrag, sondern wir vertrauen in Gottes Güte, in seinen Charakter, was den Lohn betrifft. Und Geschwister, mir passiert das so schnell, dass ich mich vergleiche, auch in der Gemeinde, mit Geschwistern. Dass ich mich unfair behandelt fühle, dass ich denke, boah, ich wünschte, mir wird es auch mal so gut gehen wie dieser Person und so weiter. Das ist etwas, was ich wirklich zutiefst und gut kenne. Aber, und das möchte ich euch als Ermutigung zum Schluss nochmal aufs Herz legen, wir haben allen Grund, in Gottes Güte zu vertrauen, in den Charakter des Schenkers. Und wir können sicher sein, dass er uns am Ende nicht unfair behandelt. Auch wenn wir manchmal meinen, über seine Gnade zu stolpern, wenn wir uns im Vergleich unfair behandelt fühlen, ich glaube, wir werden am Ende viel mehr bekommen, als wir verdienen und als wir meinen. Gott ist so viel gütiger, als wir oft erwarten. Und ich wünsche uns, dass wir diese bösen Augen ablegen, vielleicht auch dann, wenn wir aufeinander blicken. Diese bösen Augen, wenn wir neidisch werden. Und dass wir uns eine Brille aufsetzen, die einander gönnt. Dass wir uns mitfreuen, wenn Bruder oder Schwester XY wieder etwas geschenkt bekommen hat, dass wir dann nicht sagen im ersten Moment, boah, ich will das auch, ich bin neidisch. Und dass wir sagen, wow, schön für dich, und wir versuchen uns mitzufreuen. Weil wir wissen, am Ende, Gott entlohnt großzügig, nicht nach Taschenrechner. Und deswegen ist es auch für uns, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion, dass wir diesen Taschenrechner einfach ablegen im Reich Gottes, auch in der Gemeinde. Dass wir sagen, ich versuche und bete, nicht neidisch zu sein. Ich möchte eine gönnende Brille mir aufsetzen, wenn ich auf meine Geschwister schaue, und sagen, ja, ich freue mich mit dir, wenn Gott dich reich beschenkt. Denn Gott ist gütig. Mitfreuen statt neidisch sein. Und ich glaube, Gott mag es eben auch nicht sonderlich, wenn wir immer wieder anfangen, mit dem Taschenrechner uns zu vergleichen und einander zu messen. Ich glaube, Gott freut sich viel mehr, wenn wir uns mitfreuen miteinander, wenn wir alle gemeinsam in Gottes Güte vertrauen, in das Prinzip Geschenk, auch im Reich Gottes, und nicht den Taschenrechner immer wieder zücken. Und hier geht es zwar um das ewige Leben, um den Lohn in diesen Gleichnissen, den wir später bei Jesus bekommen, aber ich glaube, dass diese drei Geschichten auch eine ganz entscheidende Lektion für das Hier und Jetzt mit sich bringen. Sie sollen nämlich jetzt schon hier, heute, unsere Einstellung im Herzen, wie wir aufeinander schauen und miteinander umgehen, auch im Reich Gottes und der Gemeinde, korrigieren. Denn ich glaube, ich zumindest muss mich immer wieder neu korrigieren lassen, weil dieser Neid immer wieder neu aufkeimt. Und dann möchte ich mich zurückerinnern an diese Geschichten und sagen, ich möchte nicht wie Petrus sein und meinen Lohn berechnen, miteinander vergleichen mit den anderen Jüngern, sondern ich möchte von Jesus lernen, diese Geschichte. Und ich glaube, dass Jesus das sagen wollte. Petrus, ja, es gibt Lohn. Und auch Kevin, es gibt Lohn. Hans-Jürgen, es gibt Lohn. Aber nicht, tu deinen Taschenrechner weg. Du kannst es nicht berechnen, sondern vertrau in meine Güte. Und Gott ist so viel großzügiger mit uns, als wir oft denken. Und zum Schluss möchte ich noch einmal auf die Frage von Petrus an Jesus zurückkommen. Kapitel 19, Vers 27. Wir haben das und alles getan, was bekommen wir denn jetzt für einen Lohn? Und Jesus' Antwort auf Petrus' Frage nach dem Lohn lautet, nochmal zusammengefasst, ja, Petrus, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, bekommt reichen Lohn, fest versprochen. Nicht nur das ewige Leben, sondern auch ganz viel Lohn für das, was ihr im Reich Gottes in der Gemeinde investiert. Aber bitte pack den Taschenrechner weg. So läuft das nicht im Reich Gottes. Hör auf damit, dich mit den anderen zu vergleichen, und vertrau mir einfach. Und drittens und versprochen, du wirst sicher die eine oder andere Überraschung erleben, wenn du einmal Gottes Lohn bekommst. Es wird überraschend sein, aber davon bin ich fest überzeugt, im positiven Sinne. Ich glaube nämlich, dass Gott so großzügig ist, auch mit uns, wie in diesem Gleichnis mit dem, der zur 11. Stunde gekommen ist. Ich glaube, wir werden auch einmal vor Gott stehen und staunen über die Güte Gottes. Amen. Jetzt gibt es noch eine Auflösung, was hier in diesem Geschenk ist. Denn eine Person darf schon hier und jetzt einmal sich beschenkt fühlen. Hier ist nämlich tatsächlich etwas drin. Und deswegen kann jetzt eine Person hier, ich bestimme jetzt keinen, wer als erstes hier ist, mal nach vorne kommen und darf hier mal reingucken. Und das, was hier drin ist, gehört dann dieser Person. Kein Problem. Das soll das nochmal deutlich machen, zur Erinnerung. Eines Tages wird es uns allen so gehen und wir werden vor Gott stehen. Und ich glaube, wir werden überrascht sein von dem. Darfst du das rausnehmen und darfst es auch behalten? Lasst uns in Gottes Güte vertrauen, und Gott ist gut. Amen.